Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich lese uns zunächst mal den Predigttext aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart, in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie diese Wimmelbilder, auf denen man so viel sehen kann, auf denen so viel passiert, dass man alles gar nicht gleichzeitig wahrnehmen kann? Ich habe Ihnen hier mal eins mitgebracht. In der Kunst gibt es solche Bilder, aber auch in Kinderbüchern. Und darauf sind dann solche Alltagsszenen aus der Stadt dargestellt zum Beispiel. Man sieht überall ganz viele Menschen, Autos, Häuser, Bäume, Tiere, und überall passiert etwas. Auf unserem Bild ist eine Szene aus der katholischen Schwesterkirche gezeigt. Da sind Priester und Messdiener. Hinten singt ein Chor zur Gitarre und zwei Geistliche teilen das Abendmahl aus. Und die Gemeinde kommt im Mittelgang nach vorne und geht an den Seitengängen wieder zurück. Ich habe leider keins aus der evangelischen Kirche oder zum Sakrament der Taufe gefunden. Aber ich denke, es wird klar, worum es mir geht. Diese Bilder, die sind ganz schön verwirrend. Und man muss sich erst einmal auf einzelne Bereiche im Bild konzentrieren, um sich so nach und nach das ganze Bild zu erschließen. Und unser heutiger Predigttext, der kommt mir auch so vor wie ein solches Wimmelbild. Es geht um Begräbnis, um Taufe, um die Auferweckung von den Toten, um einen Schuldbrief, um Vergebung der Sünden und manches mehr. Ein Wimmelbild des Glaubens sozusagen, mit vielen, vielen Bildern im Bild. Und auf den ersten Blick ist es schwer zu erkennen, wie all das miteinander zusammenhängt. Wenn ich Wimmelbilder betrachte, dann geht das nur, indem meine Augen sich erstmal auf einen Bildausschnitt konzentrieren, und dann können sie Stück für Stück, Szene für Szene weiterwandern und das Bild erkunden, bis ich irgendwann die Zusammenhänge sehe und das Gewimmel aufhört. Den Predigttext aus dem Kolosserbrief möchte ich heute Morgen auch auf diese Art und Weise erkunden und Szene um Szene, Vers um Vers genauer betrachten. Zuerst geht es um die Taufe. Im Text heißt es, mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Das hört sich für unsere Ohren fremd an, denn bei uns hat Begräbnis und Taufe gar nichts miteinander zu tun. Das sind vielleicht die beiden gegensätzlichen kirchlichen Handlungen, die es gibt. Ganz im Gegenteil, bei der Taufe feiern wir das Leben. Die Familie Gutberlet hat entschieden, ihr Kind taufen zu lassen und darum heute die kleine Amelie zum Taufbecken gebracht, und alle wünschen ihr Gottes Segen für ihren Lebensweg. Die Paten, Tante und die Großeltern haben für die Kleine gebetet. Wir alle haben die Familie gesegnet und Amelie aufgenommen in unsere christliche Gemeinschaft. Zur Zeit des Kolosserbriefs war das noch anders. Da kamen Erwachsene, um sich taufen zu lassen. Dazu gehörte eine eigene bewusste Entscheidung für den damals noch neuen Glauben. Und bei der Taufe wurden die Täuflinge einmal ganz unter Wasser getaucht. Unser deutsches Wort taufen kommt vom griechischen Wort für tauchen, baptizein. Und wir haben bei unserem Taufgespräch ja genau darüber gesprochen. Übrigens war Ostersonntag der prominenteste Tauftermin. Die erwachsenen Katechumenen, die Taufbewerber, wurden damals nackt getauft. Das machen wir heute nicht mehr. Und haben dann danach als Zeichen der Neugeburt in Christus weiße Kleider angezogen. Auch Amelie hat ein helles, weißes Kleidchen heute an. Und in der alten Kirche war das ein Zeichen dafür, dass das bisherige Leben zu Ende ging und ein neues Leben seinen Anfang nahm. Ein Leben als Christin oder als Christ. Das alte Leben wurde in der Taufe begraben, untergetaucht. Die alten Kleider wurden abgelegt und mit dem Auftauchen begann dann das neue Leben. Und zum Zeichen dafür wurden neue weiße Kleider angelegt. Und die hat man dann eine Woche lang getragen. Und erst am Sonntag nach Ostern, also heute, am Sonntag quasi modo geniti wieder abgelegt. Darum heißt dieser Sonntag, Klaus Hantel hat es zu Beginn schon erklärt, auch manchenorts weißer Sonntag und ist im kirchlichen Brauchtum oftmals der Sonntag für die Erstkommunion oder auch für die Konfirmation. Und der Name quasi modo geniti bezieht sich auf diesen Vers aus dem ersten Petrusbrief, den Klaus schon zitiert hat, aus dem auch unser Wochenbuch stammt. Und dabei geht es eben um die Taufe und um die neugeborenen Kindlein im christlichen Glauben, die sozusagen neugeboren, wiedergeboren worden sind durch die Taufe. Also liebe Familie Gutberlet, Sie hätten sich keinen besseren Termin für Amelies Taufe aussuchen können als den heutigen Sonntag. Noch ein weiterer Gedanke zur Taufe. Wer schon einmal im Wasser untergetaucht wurde, der weiß, wie das ist. Man bekommt kurz keine Luft, sieht nichts und hat vielleicht auch Angst. Bei der Taufe ließ man sich früher zwar freiwillig unter Wasser tauchen, aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem ein Gefühl von Dunkel und Chaos hatte. Und welche Erleichterung war es dann, wieder aufzutauchen und das Licht zu sehen. Und der Schreiber des Kolosserbriefs sagt darum, Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. So lebendig, wie ihr euch fühlt, wenn ihr aus dem Wasser auftaucht und wie neugeboren, wie von Neuem geboren, wie wiedergeboren worden zu sein. Als nächstes Thema geht es im Predigtext um das Thema Sünde und Schuld. Die Rede ist da sogar von einem Schuldbrief. Und auch hier wird klar, dass es sich um Erwachsene handeln muss, denn so kleine Wesen wie Amelie sind noch weit weg von diesem Thema. Und mir stellt sich hier die Frage, wer der Beschuldigte und wer der Schuldeneintreiber ist. Und vielleicht ahnen wir schon, dass es da um menschliche Schuld geht. Und es wäre gut zu wissen, welche Versäumnisse dort zu verzeichnen sind. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass auch einige von uns eine geheime, persönliche Liste führen, auf der alles vermerkt ist, was man nicht so gut hingekriegt hat, eben die eigenen Fehler und Fehltritte. In der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf. Und dann kommt es einem wieder in den Sinn, wenn man nachts nicht schlafen kann und anfängt zu grübeln und man hält sich vor, ja, hätte ich das hier oder da doch bloß anders gemacht, hätte ich doch hier oder da das ein oder das andere Wort nicht gesagt. Und das sind dann meistens Dinge, was man nicht gerne zugibt, was man auch nicht gerne anderen zeigt oder auch nicht von anderen vorgehalten bekommen möchte, weil das nämlich wehtut und schmerzlich sein kann. Und wie schön wäre es also, wenn man diese innere Liste der Selbstanklage oder der Schuldempfindung oder des Schuldgefühls und auch von tatsächlicher Schuld einfach mal zu den Akten legen könnte und so einen Stempel draufpackt, erledigt. Aber das ist leider nicht so einfach, denn diese Gedanken kommen immer wieder. Und ich habe oft den Eindruck, dass es gar nicht so schwer ist, anderen zu verzeihen, anderen Menschen zu vergeben, aber es fällt unheimlich schwer, sich selbst gegenüber großmütig zu sein und sich selbst gegenüber die Dinge zu verzeihen, die man nach eigenem Empfinden nicht so gut gemacht hat. Mir kommt in diesem Zusammenhang in den Sinn, was vor einigen Jahren Margot Käßmann, die damalige Bischöfin der Hannoverschen Kirche, gesagt hat, nachdem sie selbst Schuld auf sich geladen hat. Sie war unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Und ihr Gesicht war daraufhin in allen Zeitungen und Nachrichten zu finden und die Schlagzeilen waren oft hämisch und titelten: Seht her, auch die Bischöfin ist nicht ohne Fehler. Und Margot Käßmann hat später dann gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber mein Leben rechtfertigt sich nicht dadurch, dass ich alles richtig mache, sondern dadurch, dass Gott mich hält und trägt und tragen wird, auch durch diese scheußliche Situation. Und das übertragen auf uns heißt, auch wenn ich einen Fehler mache, bin ich nicht auf ewig darauf festgelegt und verdammt, weil Gott mich nicht darauf festlegt und weil Gott mich eben nicht verdammt, sondern er mir immer wieder die Möglichkeit schenkt, neu anzufangen. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört in der kurzen Auslegung zum Wochenspruch. Es gibt immer wieder für uns die Hoffnung. Gott hat den Schuldbrief getilgt, den mir die anderen ausstellen und den ich mir selber ausstelle, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Gott hat diesen Schuldbrief getilgt und hat ihn aufgehoben und hat ihn an das Kreuz geheftet. Jesus Christus ist für unsere Sünde und für unsere Schuld gestorben und hat ein für alle Mal uns unsere Sünde, unser Versagen, unsere Fehler vergeben. Das gilt es für uns im Glauben anzunehmen und darum können wir immer wieder hoffen, dass wir neu anfangen dürfen. Und nun zum dritten Bild aus dem Predigtext, zum vielleicht schönsten, prächtigsten aller seiner Bilder. Da heißt es dann, Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Gerade auch diese Macht, die so eine Schuld, die man sich selber zugestehen will, über einen ausübt. Und hier kann man sich das wie bei einem antiken Triumphzug vorstellen, wie man ihn in alten Filmen wie Ben-Hur zum Beispiel sehen kann, wo dann der Feldherr unter dem Jubel der Menge in Rom einzieht, im Schlepptau, dann hat er einige elende Gestalten, nämlich solche, die er erobert hat, die er besiegt hat. Und so führt Gott Mächte und Gewalten gefangen und stellt sie zur Schau. Damals in Kolossea glaubten wohl einige Menschen an unsichtbare Mächte, die Gehorsam von einem fordern. Das waren Mächte, die nur schwer zu greifen waren und dadurch Angst verbreitet haben. Und heute und bei uns, da gibt es so etwas Ähnliches auch, glaube ich. Ich denke jetzt nicht nur an die tatsächlichen Mächte und Gewalten, die Angst und Schrecken verbreiten, wenn wir in den Osten von Europa schauen. Nein, ich meine auch so kleine Sätze und Worte, die bei uns Angst und Schrecken verbreiten, wie, wenn du so weitermachst, wird nichts aus dir. Oder nimm dir mal ein Beispiel an deiner Schwester oder deinem Bruder. Oder dir muss man ja alle Dinge dreimal erklären. Das sind so Sätze, die wir vielleicht von klein auf gehört haben und die uns klein und schwach und unzulänglich gemacht haben und uns dieses Gefühl, du bist nichts wert, vermittelt haben. Und wie schön wäre es doch, wenn solche Mächte keine Gewalt mehr über uns hätten. Wie anders wäre unser Leben und das Miteinander, wenn solche Sätze nicht immer wieder Menschen klein und unsicher machen würden. Und vielleicht ist es ganz gut, sich einmal vorzustellen, dass Gott eben all diese unsichtbaren Sätze und all diese unsichtbaren Mächte, die uns das Leben schwer machen, in so einem Triumphzug durch die Stadt führt und dass dann viel, viel mehr Platz ist für die guten Sätze. Sätze wie, du bist wertvoll, denn du bist Gottes geliebtes Kind. Liebe Gemeinde, liebe Familie Gutberlet, Sie haben versprochen, heute Morgen Ihrer Tochter mit Gottes Hilfe zum christlichen Glauben zu erziehen, Ihrem Kind zu vermitteln, so wie ich, deine Mama, wie ich, dein Papa, deine Patentante, deine Großeltern dich lieben, so sehr liebt uns unser Gott im Himmel. Und du bist sein und du bist unser wertvollstes Geschenk in unserem Leben. Und Sie haben für Amelie einen Taufspruch aus dem ersten Johannesbrief gewählt, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Auch das ist so ein guter Satz, den Sie ihr vermitteln sollen, den Sie ihr vermitteln werden. Da bin ich ganz sicher. Es kommt nämlich im Leben darauf an, die Liebe zum Kind, die Liebe zum Nächsten, die Liebe zum Ehemann, zur Ehefrau, nicht durch fromme oder blumige oder romantische Worte zu formulieren, sondern letzten Endes durch das, was wir tun. Das schreit immer lauter als das, was wir sagen. Und dabei ist ihnen Gottes Hilfe gewiss. Denn, so sagt es der Johannes, der auch diesen Brief geschrieben hat, Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Liebe Gemeinde, wenn wir uns noch einmal den Predigttext ins Gedächtnis rufen und dann fragen wir uns vielleicht, muss dieses Gewimmel wirklich sein? Kann man das nicht alles einfacher und kürzer sagen? Ja, vielleicht kann man das. Vielleicht ist der Glaube aber auch ein bisschen wie eins dieser Wimmelbilder, wo nicht alles fein säuberlich sortiert ist, wo eben viele Themen nebeneinander stehen, so wie es im Leben ja auch ist. Leben und Glauben sind niemals endgültig verstehbar oder bis in den letzten Winkel erkundbar, sodass man immer wieder Neues sehen und Neues entdecken kann in seinem Glaubensleben. Da ergeben sich immer wieder neue Situationen, in denen auch unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und man liest eine Bibelstelle zum wiederholten Mal und entdeckt was völlig Neues, was man zuvor noch nie gesehen hat, weil man in einer anderen Lebenssituation ist. Wenn man zum Beispiel ein kleines Kind hat, dann denkt man über die Taufe nach, wie wir heute sehen konnten. In schwierigen beruflichen Situationen sucht man Halt im Glauben und in einer anderen Situation braucht man vielleicht einfach mutmachende Worte, um wieder weitergehen zu können. Wenn man krank ist, braucht man die Hilfe und Fürbitte der Nächsten, sei es in der Familie oder beim medizinischen Personal. Und jetzt, nach oder noch in der Pandemie, beschäftigen uns die Sorgen, die uns der Krieg in der Ukraine bereitet. Da brauchen wir Trost, da brauchen wir das Gebet für den Frieden. Und bei all dem Gewimmel, da kann man schon irre werden am Glauben. Und Zweifel stellen sich auch hier und da ein. Aber darf ich Sie und euch daran erinnern, bei den einleitenden Worten zum Taufbefehl aus Matthäus 28 steht geschrieben, einige aber zweifelten. Sogar die Jünger, die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, hatten ihre Zweifel. Also dürfen wir auch unsere Zweifel haben. Das gehört eben auch zum Glauben dazu. Das ist auch eine Szene im Wimmelbild des Glaubens. Und darum sage ich zum Schluss, es ist wohl im Glauben so, wie bei den Wimmelbildern, man kann immer wieder Neues entdecken, was zu meiner jeweiligen Lebenssituation passt und mir weiterhilft und mich im Glauben voranbringt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.